wenn Pfingsten ist, fällt es den Predigern meistens nicht so schwer, ein Thema zu finden, das sich irgendwie mit Pfingsten beschäftigt. Und doch gibt es sehr, sehr viele verschiedene Themen, die man anschauen könnte. Aber etwas, das mir sehr wichtig geworden ist und immer wichtiger wird, über das möchte ich heute Abend mit euch zusammen ein paar Gedanken machen, und zwar zum Thema Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu lese ich jetzt zuerst einmal in der Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 bis 8. Das, was wir jetzt lesen, ist ganz, ganz unmittelbar vor der Himmelfahrt von Jesus Christus geschehen. Jesus hat noch einmal seine 12 Jünger zusammengenommen und dann hat er ihnen etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit oder in Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Kraft festgesetzt hat. Ihr Lieben, die Jünger hatten etwas auf dem Herzen, bevor Jesus da zum Himmel hinaufgefahren war. Sie wollten wissen: Wann stellst du das Reich Gottes in Israel wieder her? Und Jesus hat sie nicht gescholten, als sie ihn gefragt haben. Aber er hat ihnen etwas ganz Wichtiges gesagt. Und das müssen wir uns merken. Er hat ihnen gesagt: Es ist nicht eure Sache zu wissen, wann dieser Zeitpunkt da ist. Und dann hat Jesus sie auf etwas viel Wichtigeres hingewiesen, als zu wissen, wann dann dieser Zeitpunkt gekommen ist, wo Jesus das Reich Israel wiederherstellt. Und er hat ihnen gesagt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann finden wir genau diese drei Punkte. Jerusalem hat's angefangen und nachher Samarien und nachher bis Judäa und dann bis ans Ende der Erde. Jesus hat ihnen gesagt, etwas anderes ist viel wichtiger. Wenn ich euch den Heiligen Geist schenke, gebe, das ist ja dann an Pfingsten geschehen, dann werdet ihr mit diesem Heiligen Geist Kraft empfangen und mit dieser Kraft werdet ihr dann meine Zeugen sein. Und Jesus hat ihnen gesagt, das ist viel wichtiger, als Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Ihr wisst, wie viele Menschen und Theologen versucht haben, auszurechnen, wenn dann Jesus wiederkommt. Sie sind alle buchstäblich auf die Nase gefallen. Dann haben sie immer wieder gesagt, oh, da habe ich etwas nicht beachtet. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, um diese Kraft. Ich habe mir mal überlegt, was bedeutet dieses Wort Kraft? Im Deutschen könnte man auch sagen, Fähigkeit oder Autorität oder Vollmacht. Und im griechischen Urtext ist dieses Wort Kraft mit dem ganz bekannten Wort übersetzt Dynamis. Und dieses Wort Dynamis, da kommt ja das bekannte Wort Dynamit. Also das heißt, diese Kraft, dieses Dynamis, dieses Dynamit hat eine unglaubliche Sprengkraft. Ich habe einfach den Eindruck, dass wir das noch nicht entdeckt haben. Wenn Jesus uns, in uns, diesen Heiligen Geist empfangen, gegeben hat, geschenkt hat, dann haben wir in uns diese ganze Kraft, diese ganze Dynamik Gottes in uns. Ich möchte jetzt noch etwas anderes lesen, und zwar im 1. Thessalonicher Brief. Da geht der Paulus noch einmal auf dieses Thema ein. Und es ist auch dem Paulus ganz wichtig gewesen, dass wir hier nicht so jetzt eben in dieses Rechnen kommen. Und im 1. Thessalonicher Kapitel 5 lese ich mal ab Vers 1. Und da sehen wir etwas ganz Interessantes. Im Vers 1 vom 1. Thessalonicher Kapitel 5 heißt es, da sagt Paulus, von den Zeiten und Zeitpunkten. Aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Ihr müsst das nicht wissen, diese Zeiten oder Zeitpunkte. Aber ganz spannend ist, dass da zwei Worte stehen, Zeiten und Zeitpunkte. Zeiten heißt hier im Griechischen Chronos und das bedeutet Chronometer. Also Chronos kommt von Uhr, oder? Also da sagt Paulus, ihr müsst die Zeit nicht wissen und auch nicht den Zeitpunkt. Was bedeutet den Zeitpunkt? Das ist der Kairos Gottes. Das ist der Zeitpunkt, wenn Gott etwas tut. Galater 4, Vers 4, da heißt es, als die Zeit erfüllt war, als der göttliche Kairos erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Paulus sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Paulus schreibt, und das hat Jesus in den Endzeitkapiteln Matthäus 24, 25 und 26 immer wieder wiederholt. Ein Wort. Wachet. Wachet. Seid bereit. Das ist das Allerwichtigste. Diese Bereitschaft. Wisst ihr, als das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft hinausgezogen waren nach diesen 10 Plagen, da heißt es, da mussten sie bereit sein. Sie mussten beschut sein. Sie mussten die Stöcke haben. Sie mussten in einer solchen Bereitschaft stehen, sobald das Schofarhorn tönte, dann mussten sie gehen. Da mussten sie bereit sein. Und Jesus ist das so wichtig, dass er einmal den schlafenden Jüngern im Garten Gethsemane gesagt hat, warum könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und jetzt komme ich zu dieser Frage. Warum ist der Heilige Geist dann so wichtig im Leben eines Gotteskindes? Für was? Warum ist dieser Heilige Geist so enorm wichtig? Ich möchte mit euch heute Abend 4 kurze Aspekte anschauen. Es gibt sicher mehr Aspekte, aber diese 4 Aspekte sind mir sehr, sehr wichtig geworden. Der erste Aspekt ist das, der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu unterweisen. Ich möchte euch das lesen im Johannesevangelium, Kapitel 16, der Verse 12 bis 14. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen oder ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Es ist interessant, dass Jesus hier den Jüngern gesagt hat, ich kann euch jetzt noch nicht alles sagen. Ihr versteht es nicht. Aber wenn auch ihr den Heiligen Geist habt, dann versteht er. Versteht ihr. Weil dann verspricht Jesus, dass diese Offenbarung vollendet geworden ist, nachdem der Heilige Geist gekommen ist. Und was sagt Herr, ihr vom Heiligen Geist? Er führt in die Wahrheit. Also wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch nicht Christ war, gedacht, jetzt lese ich mal die Bibel von hinten nach vorne. Dummerweise habe ich hinten angefangen und da kam ich dann zu diesen Geschlechtsregistern und der zeugte den, da habe ich gemacht, so, fertig, das ist ja badischer Bahnhof, verstehe ich überhaupt nichts. Aber der Geist Gottes, wenn er uns hineinführt, dann werden wir verstehen. Es heißt hier, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also das Kommende wird er euch verkündigen. Das bedeutet, der Heilige Geist macht den gläubigen Menschen fähig, das prophetische Wort zu verstehen und zu interpretieren. Wir müssen wissen, in welcher Zeit wir leben, damit wir sehen, wo wir stehen. Und für das ist der Geist Gottes gekommen. Und jetzt möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Das ist mir so wichtig. Und wenn ihr alles vergessen habt, dann bitte behaltet das. Was sagt Jesus vom Heiligen Geist? Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Der Heilige Geist verherrlicht immer Christus und nicht sich selbst. Wo Christus nicht verherrlicht wird, hat nicht der Heilige Geist gewirkt. Es ist nicht der Heilige Geist, jetzt sage ich jetzt mal ganz offen, so wie ich das empfinde und verstehe und erlebt habe, es ist nicht der Heilige Geist, der bei einem Gottesdienst im Mittelpunkt stehen soll, sondern Jesus Christus. Das ist das ist etwas so Fundamentales. Und dann sind wir nicht in Gefahr, dass wir den Heiligen Geist aus der Trinität hinauslösen. Der Heilige Geist gehört immer in die göttliche Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es gibt wir können das uns nicht vorstellen, diese Harmonie zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater verherrlicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verherrlicht den Vater und den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater und den Heiligen Geist. Wir können das nicht hinauslösen. Wir dürfen über den Heiligen Geist predigen, aber er soll nicht im Mittelpunkt stehen. Das gehört zusammen. Diese Trinität, das ist überhaupt ein so wunderbares, gewaltiges Geheimnis, können überhaupt nicht verstehen. Aber die leben, die wirken zusammen in einer so gewaltigen Einheit. Und jeder ehrt den anderen. Es gibt ja eine herrliche Stelle im Matthäus-Evangelium, da tauft Johannes der Täufer die Menschen und plötzlich kommt Jesus und will sich taufen lassen. Und Johannes der Täufer sagt, nein Jesus, ich muss ja von dir getauft werden, aber ich soll dich taufen. Und Jesus sagt, ja, es muss sein. Und als Jesus dann getauft wurde, dann lesen wir etwas Wunderschönes. Dann lesen wir, dass der Heilige Geist herabkam, wie eine Taube, sich auf Jesus setzte und eine Stimme aus dem Himmel rief, dies ist mein geliebter Sohn, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und das ist ein herrliches Bild der göttlichen Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist gehören unbedingt zusammen. Und eben dieser Heilige Geist unterweist. Noch etwas anderes. Etwas, das für mich jeden Tag so wichtig ist. Wenn ich manchmal unsere Tage sehe und überlege, wie der Tag da jetzt abläuft, es ist einfach unwahrscheinlich. Und wir merken einfach, wie wichtig das ist, dass wir Stunde um Stunde vom Heiligen Geist geführt werden. Und zur rechten Zeit mit dem richtigen Menschen am richtigen Ort sind. Römer 8, Vers 14. Denn so viele, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Das Werk der Führung und Leitung ist das Werk des Heiligen Geistes. Und jeden Tag brauchen wir zwei Führungen. Wir kommen so viele manchmal im Tag zwei, drei, vier Seelsorgegespräche. Wie kann ich das machen ohne den Heiligen Geist? Ich werde aufgeschmissen. Ich brauche den Heiligen Geist. Er muss uns führen. Er muss aufdecken. Ich bin so dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben und dass er uns eben führt. Ihr Lieben, wir haben ein ganz herrliches Beispiel in der Bibel zum Thema Führung. Und ich möchte mit euch jetzt mal das lesen. Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass der Heilige Geist uns führen will. Er gibt uns Impulse in unser Leben hinein, damit wir hören und merken, sind wir jetzt am richtigen Ort. Apostelgeschichte, Kapitel 16, nur ein paar Verse. Kapitel 16, ab Vers 6. Sie waren auf der Missionsreise, Paulus, Timotheus. Und da heißt es hier ab Vers 6, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Da hätten die fragen können, ja warum? Warum können wir wollen evangelisieren, aber ich weiß auch nicht wie, aber der Heilige Geist hat ihnen verwehrt. Weiter, als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Heilige Geist, ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Also sie waren unterwegs und im Unterwegssein hat der Heilige Geist sie geführt. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und in diesem Versperren von falschen Wegen und in diesem Gesicht, in diesem Traumgesicht, kam das Evangelium nach Europa, nach Philippi. Sie wurden geführt im Vorwärtsgehen und das war so interessant, als wir meine Frau und ich in dieser Phase waren, wo wir gebetet haben, Herr, willst du wirklich, dass wir dann nach Deutschland gehen? Wir mussten vieles verlassen, eine große Gemeinde, unsere Familie, unsere Enkelkinder, die wir zweimal in der Woche hüteten. Wir wollten schon sicher sein, ob das Gott war, der da uns in diese neue Aufgabe geführt hat. Als wir dann im Gespräch mit dem Vorstand waren, da hat ein Vorstandsmitglied uns gesagt, kommt bitte herüber und helft uns. Das war am Freitagabend. Wir hatten noch keine Antwort von Gott. Wir können etwas nicht machen, wenn wir, ja, das gefällt uns eigentlich noch gut. Wir müssen unbedingt wissen, ob Gott das will, dass wir das tun. Am Samstag hatten wir in unserer Gemeinde einen Altersnachmittag. Und da kam eine Seniorentheatergruppe aus dem Kanton Graubünden von Mut zur Gemeinde. Das ist eine Theatergruppe, die immer ein biblisches Gleichnis versuchen, in die heutige Zeit zu transportieren. Das war da das Gleichnis vom großen Hochzeitsmahl, gell? Das war so spannend. Wir gingen mit dieser Frage nach Hause: Herr, was willst du? Sollen wir da hingehen, in dieses Nest da, in den Hagelberg? Wir müssen es wissen. Haben wir das Theater geschaut, haben uns entspannt. Und im Theater, da waren so verschiedene Gestalten vom Alten und Neuen Testament, unter anderem der Elia. Der Elia, der war todmüde, der hing da rum in einem Lehnstuhl, da hat er da ein Handy, gell, ist ein modernes Theater, da hat das Handy geläutet und da war der oberste Boss da am Telefon und da sagte Elia: Was? Du hast eine neue Aufgabe für mich. Und wir saßen da, wenn unsere Stühle keine Lehnen gehabt hätten, wären wir rückwärts vom Stuhl gefallen. Das war die Antwort. Wir haben dann gefragt: Ja, meinst du jetzt uns? Oder nur den Elia? Versteht ihr? Es ist so gewaltig, wenn wir unter der Führung Gottes sind. Und jetzt sind wir an diesem Ort, wo wir wissen, er hat uns hierher gebracht. Und jetzt bleiben wir, bis Gott sagt, jetzt könnt ihr in den wohlverdienten Ruhestand. So lange bleiben wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Es ist eine sehr herausfordernde Arbeit. Wir haben jede Woche neue Gäste. Dann geht am Samstag Mittag gehen die 26 Leute von der Freizeit. Am Samstagabend kommen die nächsten 25 Leute zu der nächsten Freizeit und wir begrüßen die und schauen, dass es ihnen gut geht. Und wir sind ja hauptsächlich verantwortlich für die seelsorgerliche Betreuung der Gäste, der Referenten. Und so wird es uns nicht langweilig. Es ist eine große Herausforderung, aber wir haben gewusst, wir sind von Gott berufen. Und dann gibt er die Kraft. Und dann ist es seine Verantwortung, uns zu führen. Habt ihr noch ein wenig? Mögt ihr noch? Seid ihr noch voll da? Gut, noch zwei Dinge. Etwas ganz Wichtiges. Der dritte Punkt. Der Heilige Geist gibt die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich habe diesen Bibelvers nie so richtig verstanden. Da heißt es nämlich: Denn der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Habt ihr diesen Vers mal verstanden? Habt ihr, da lesen wir zweimal von Geist, oder? Ist das der gleiche Geist, oder was? Der Heilige Geist bezeugt zusammen mit wem? Mit unserem Geist. Unser Menschsein besteht aus was? Geist, Seele und Leib. Der Heilige Geist gibt meinem Geist die Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich das weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, eben auf Geschenksbasis, dann habe ich eine hundertprozentige Heilssicherheit, eine Heilsgewissheit. Wir machen schon jahrelang Seelsorge, ihr Lieben, aber ich kann euch eines sagen: Es gibt so viele Gotteskinder, die nicht diese Heilsgewissheit haben. Darf ich mal ganz spontan, ich bin ein spontaner Mensch, wer Wer sagt mir jetzt heute Abend hundertprozentig, ich habe hundertprozentige Heilsgewissheit? Okay. Also ich danke. Wenn ich das frage, hast du Heilsgewissheit? Ich hoffe es. Ja, dann sage ich, ja, weißt du, das genügt mir nicht. Was müsstest denn du noch tun, damit du mehr Heilsgewissheit hättest? Ja, sehr wahrscheinlich müsste ich mehr in der Bibel lesen. Sehr wahrscheinlich müsste ich mehr beten. Ja, und wann weißt du, dass du genug gebetet hast, dass du Heilsgewissheit hast? Martin Luther, wir haben ja das Reformationsjubiläum. Martin Luther hat unglaublich Mühe gehabt mit diesem strengen Gott. Und als er auf der Wartburg das Neue Testament übersetzte, da kam er zum Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Wir sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, und werden, was? Gerecht gesprochen, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und da hat Luther, als Luther das ihm groß wurde, hat er gesagt, da hat mir der Gott eine Tür ins Paradies geöffnet. Jetzt weiß ich, obwohl ich noch viele Fehler mache, ich habe eine Gewissheit meines Heils. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil ich gerecht gesprochen bin. Römer 5, Vers 1. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind gerecht gesprochen durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Das Halleluja sollten wir manchmal ein wenig mehr sagen. Das ist nämlich das ist etwas Wunderschönes. Halleluja, weißt du. Ja, genau, das stimmt. Ich habe Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich mache noch so viele Fehler. Oi, oi, oi. Ich mache noch so viel. Wer macht keinen Mist mehr bei euch? Aber weißt du, was Gott aus diesem Mist macht? Ein Gänseblümchen wächst aus diesem Misthaufen, den ich noch mache. Also Gott kann und Gott will. Und ich bin so dankbar, ich bin immer noch in der Veränderungsphase, weißt du? Also solange wir leben, sind wir in dieser Veränderungsphase. Aber wir sind nie fertig. Hallo? Wir sind noch nicht fertig. Fertig sind wir nie. Ja, wenn dann Jesus kommt oder wir die Augen hier schließen, dann sind wir vollkommen, vollkommen vollendet. Aber bis dann sind wir noch unfertig. Hey, das ist so ein Trost. Ich darf noch unfertig sein. Ich darf noch Fehler machen. Ja, übrigens, Trost, jetzt komme ich zum Letzten. Das ist für mich auch so etwas Schönes. Der Heilige Geist hat einen Namen. Jesus hat dem Heiligen Geist einen Namen gegeben. Parakletos, Tröster, Sachverwalter, Anwalt, aber ganz besonders Tröster. Im Römerbrief, das ist die letzte Bibelstelle, die ich lese, Römerbrief Kapitel 8, Vers 26 und 27, da sagt Paulus, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ich habe in meinem Leben so oft Situationen erlebt, wo ich entmutigt war. Ich war erschüttert, vielleicht auch über mich selber. Ich fand die Worte nicht mehr zum Beten. Ich weiß nicht, ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du versucht hast, du du konntest keinen klaren Gedanken mehr fassen, höchstens ein abgrundtiefer Seufzer. Und wisst ihr, dieser Seufzer hört der Heilige Geist und fasst ihn in Worte. Der Geist Gottes als Tröster, der uns vertritt vor Gott. Dieses Gebet oder dieses Seufzen vor Gott bringt. Das ist so etwas Schönes. Der Geist Gottes ist der, der entmutigte Menschen wieder neue Mut gibt. Ich weiß nicht, vielleicht bist du entmutigt, verzweifelt, aber Gott gibt Trost. Gott gibt seinen Trost. Ich bin so dankbar, dass ich immer mehr den Heiligen Geist kennenlernen darf. Ein Leben mit dem Heiligen Geist ist ein Leben in der Dynamik Gottes. Und mit dieser und in dieser Kraft können wir seine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein. Wir wünschen uns, dass wir wieder neu diese Kraft haben. Dieser Heilige Geist ist in dir. Hast du das gewusst? Er ist in dir. Weißt du, das Problem ist ja manchmal nicht, dass wir den Heiligen Geist nicht haben. Die Frage ist, hat der Heilige Geist auch uns? Haben wir ihm jedes Lebensgebiet unseres Lebens überlassen? Hat er die Herrschaft über unser Lebenshaus? Oder hast du noch eine, oben noch eine Krümpelkammer? Wo du sagst, also, du kannst überall reinkommen, aber da darfst du den Stab nicht aufwirbeln, da. Erlauben wir dem Geist Gottes, erlauben wir dem Sohn Gottes, du kannst hineinkommen in jedes Zimmer? Vielleicht wirbelt der Staub dann auf, oder? Ich habe meiner Frau immer wieder gesagt, wenn wir dann auch wieder zwischendurch nach Winterthur kommen, da kam sie dann zuerst mit dem Pflaumer. Da habe ich gesagt, du Marietta, du, warum flammst du? Wir waren ja 2 Wochen nicht hier, da ist doch kein Staub da. Ja, ich habe keinen gesehen, aber sie hat mir dann den Pflaumer gezeigt. Du bist da die Chefin, du weißt, wie du dem Staub zu Leibe rücken kannst. Wisst ihr, wenn wir bereit sind, unser Lebenshaus, auch alle Räume zu öffnen, dann kommt der Geist Gottes hinein und dann leuchtet er hinein und sagt, ja du, hör mal, gib mir das. Und dann können wir immer mehr mit diesem Heiligen Geist erfüllt sein. Ein Schlusswort, Johannes 7, da hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Tropfen lebendigen Wassers fließen. Aha, okay. War ein Test, ob ihr noch wach seid. Ströme des Heiligen Geistes fließen. Und die Welt braucht Gottes Kinder, die voll sind, vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und dann können wir Zeugen sein in dieser Welt. Die Welt dürstet nach Antworten. Die Menschen sind verzweifelt. Dann suchen sie in der Esoterik, im Buddhismus, überall suchen sie Antworten. Und wir haben ein Pflaster vor dem Maul. Wir hätten ja die Antwort, aber wir schweigen. Die Menschen suchen nach der Wahrheit. Und wir haben die Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. So sage ich Amen, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Pfingstsonntag. Und wir danken dir auch, Herr Jesus Christus, dass du gesagt hast, den Jüngern, ich will euch nicht weisen lassen. Ich werde jetzt gehen zum Vater, aber ich sende euch den Heiligen Geist, den Parakletos, den Anwalt, den Sachverwalter, den Tröster. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diesen Geist geschenkt hast. Und das ist ein Geist der Kraft und ein Geist der Freude und ein Geist der Zuversicht. Herr, ich danke dir. Wir wollen Zeugen sein von dir. Und wir können das nur, wenn der Geist Gottes uns so richtig erfüllt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich segne diese Gemeinde und ich segne diese Stadt, Bern. Herr, bitte, hilf der Gemeinde Gottes hier in Bern, dass sie ein Zeugnis sein darf von deiner Herrlichkeit, von deiner Größe. Vielen, vielen Dank. Du bist ein wunderbarer Gott, dein Vater. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Kommt gut hin.